Im Rahmen unserer Konferenzthematik darf ich nun heute Morgen das von mir angegebene Thema behandeln. Zweifel, Sorge, Furcht. Ich möchte diesmal anders verfahren, als ich das in der vergangenen Woche getan habe, als ich mich thematisch orientiert habe. Ich möchte anhand des Kapitels Johannes 11, wo es um die Auferweckung des Lazarus geht, diese Problematik einmal aufzeigen, möchte aber im Entscheidenden die Lösung, die uns hier gegeben wird, aufgreifen. Dabei müssen wir bedenken, auch dieses Geschehen lag noch vor Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, also vor dem grundlegenden Heil, das in Jesus Christus geschah. Und wir haben in einer Predigt von Pastor Messinger gehört, dass wir heilsgeschichtlich einordnen müssen. Darum geht es mir darum, auch die entscheidenden Aussagen, die Jesus tut, vom Erlösungswerk her zu interpretieren. Und das ist immer wieder entscheidend. Sie können sich erinnern, dass ich über Verdrängungsmechanismen gesprochen habe. Und nichts ist gefährlicher, als das Hauptproblem zu verdrängen, und da ist der Mensch ein wahrhafter Verdrängungskünstler. Das Hauptproblem ist Sünde und Tod. Das wird ständig verdrängt. Und wir können sogar die ganze Frage, darüber werde ich morgen referieren, Furcht, Angst, reduzieren auf ein einziges Phänomen und Problem. Und das ist die Frage, ist bei uns das Todesproblem gelöst? Wenn das wirklich gelöst ist, und wir haben hier in diesem Text eine Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist die Antwort. Nicht durch eine Philosophie, nicht durch eine Religion, nicht durch eine Lehre, nicht durch eine Bewegung, sondern durch die Person Jesu Christi selbst. Wenn er, der Auferstandene, das darf ich jetzt schon als Entscheidendes hier voraussetzen, in uns lebt, dann fallen viele Fragen und Probleme weg. Glauben Sie das auch? Aber bis es dahin kommt, müssen wir mal auch anhand dieser Geschichte so einige Phasen der Entwicklung bis zu diesem herrlichen Erlebnis einer Begegnung des Menschen mit dem Auferstandenen, das dürfen wir heute nehmen, müssen wir das verfolgen. Und ich werde nicht diese Geschichte jetzt lesen, sondern einzelne Verse herausgreifen. Ich denke, dass jeder von uns diese Geschichte der Auferweckung des Lazarus kennt. Die drei Geschwister waren eng befreundet mit Jesus, Lazarus und seine beiden Schwestern. Und dann kommt ein unvorhergesehenes Ereignis, das wahrscheinlich diese Geschwister nicht erwarteten, denn sie hatten ja den zum Freunde, der Kranke heilte, der gewaltige Zeichen und Wunder tat. Und dennoch, liebe Brüder und Schwestern, wenn Jesus auch sowas getan hat und heute noch tut, bewahrt er uns nicht immer vor so einer schmerzlichen Erfahrung. Da fragen doch viele, wie kann das einem solchen Christen passieren, dass der in solchen Nöten und Leiden steckt? Nur die, die vordergründig denken, die meinen, Gott müsste alle Hindernisse und Schwierigkeiten beseitigen, kriegen keine Antwort auf die letzten Probleme. Ich darf aber auch hier schon sagen, ich habe es immer wieder betont, dass Anfechtungen, Nöte, Leiden, Schwierigkeiten nur den einen Zweck haben, wenn wir gottorientiert sind, dass wir Gott besser kennenlernen. Gott will nicht, dass wir in den Schwierigkeiten kaputt gehen. Wir brauchen eine Antwort, jeder individuell auf seine Lebensprobleme. Sie ist aber generell auch gegeben. Was tun nun die Schwestern, als es mit dem Lazarus immer mehr bergab geht? Sie tun das einzig Richtige, was heute noch gar nicht alle tun, auch die Christen nicht. Was tun sie? Sie wenden sich an Jesus. Darf ich mal fragen, tun wir das auch? Oder nichts gegen Ärzte? Laufen wir sofort dahin, ohne mal Gott zu fragen? Der König Asa im Alten Testament war zunächst ein Gottesfürchtiger, hat aber dann sich von dem Gott mehr und mehr gelöst. Als Gericht folgte eine Krankheit. Und dann steht da, Asa suchte in all dem nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Ja. Ich darf es nochmal sagen, nichts gegen Ärzte. Aber die Frage ist doch, wie wir als Christen, wenn wir den haben, der sich als der Todesüberwinder präsentiert, gehen wir zuerst zu ihm und dann wird der Herr uns schon zeigen, mit oder ohne Ärzte, ich habe beides erfahren. Gott kann wunderbar helfen, aber entscheidend, das möchte ich auch nochmal sagen, ist das, was sich hier vollzieht. Es geht nicht nur darum, dass ganz schnell irgendein Problem weggebetet wird, sondern dass in der Konfrontation damit deutlich wird, erstens, wer wir sind, dass in uns Zweifel, Angst und dazwischen liegt dann die Sorge, dass das uns oft wie von einer eigenartigen Macht umgeben, gefangen nehmen will. Das ist schon eine schaurige Theologie. Im Gegensatz zu Glaube, Liebe und Hoffnung. Jesus hört sich an, denn ich denke, dass er vom Vater längst auch darauf hingewiesen wurde. Er war innerlich eingestellt auf diese Dramatik und sagt in Vers 4, ich lese mal nach der konkordanten Übersetzung. Diese Hinfälligkeit oder Krankheit ist nicht zum Tode, sondern für die Herrlichkeit Gottes, auf dass der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Wir Menschen denken zuerst an uns. Ist das so? Sicher, wenn einer in Nöten und Schwierigkeiten steht, das kann oft bedrückend sein. Bei Jesus ging es immer zuerst um die Verherrlichung Gottes. Darum, liebe Brüder und Schwestern, alle Verheißungen nach 2. Korinther 1, Vers 20 sind Ja und Amen in ihm, damit wir groß werden, ja? Damit wir gewaltige Massen auf die Beine kriegen, damit unser Name publiziert wird, ja? Nein, damit Jesus Christus, Gott, verherrlicht wird. Das sagt Jesus selber. Und auch hier sehen wir mal, wie wunderbarweise dieser Pädagoge, auch Jesus Christus, vorgeht. Es wird vor der eigentlichen Dramatik ein wunderbares Wort der Verheißung, göttlich legitimiert, den Schwestern weitergegeben. Und das müssen wir auch sehen, gerade wenn wir Verheißungen bekommen und uns ein Wort geschenkt wird. Wenn wir innerlich angesprochen sind, kommt oft die Versuchung hinterher. Deswegen wundern Sie sich nicht, wenn Sie nach Hause kommen, dass es Proben gibt. Aber fixieren Sie Ihren Blick nicht auf die Proben und Schwierigkeiten, so wie das mal geschah in einer Lehrerfreizeit. Ich habe es hier schon mal erwähnt. Dann sagte ein Bruder, ach ja, jetzt geht's wieder in den grauen Alltag. Und ein anderer sagte, dir geschehe nach deinem Glauben. Ja. Gerade nach Segnungen muss der Glaube erprobt werden. Ich habe das sehr oft auch erfahren. Und das war hier auch der Fall. Jesus blieb noch 2 Tage. Er kümmerte sich scheinbar gar nicht um die Not des Betreffenden. Und lassen Sie mich das auch hier schon sagen. Je länger wir warten müssen, bis eine solche Zusage eingelöst wird, je dramatischer die Situation wird, umso herrlicher wird das, was der Herr verheißen hat. Er will sich kundtun und verherrlichen. Dann heißt es in Vers 11, nach diesen 2 Tagen, er muss die Jünger ja nun auch einweihen in seinen Plan, Lazarus, unser Freund, schläft. Ich jedoch gehe hin, auf dass ich ihn aus dem Schlafe erwecke. Für Jesus ist das Ablegen des äußeren Menschen. Paulus bezeichnet das mit entkleidet werden, einschlafen, ein Entschlafen. Paulus gebraucht diesen Terminus auch in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da sagten die Jünger, ja Herr, wenn er denn schläft, so wird er gerettet werden. Jesus aber hatte von seinem Tode geredet. Wir verstehen oft Jesus nicht. Wir müssen uns immer wieder an ihm und seinen göttlichen Maßstäben orientieren. Der Mensch versucht immer wieder aufs Vordergründige einzugehen. Und lassen Sie mich das an dieser Stelle auch mal sagen. Ich fand eine Anzeige vor, da steht oben drüber, in der Apotheke wird den Falten der Kampf angesagt. Den Falten, und dann heißt es weiter, ja, neueste Forschungen haben Mittel präsentiert, so dass man den Alterungsprozess hinauszögern kann und den Tod hinausschieben kann. So versucht der Mensch, der Ungläubige, immer wieder zu kompensieren. Oder, was noch schlimmer ist, dass heute in vielen Bereichen mit okkulten Mächten experimentiert wird. Wieder aus der Zeitung einen Ausschnitt. Satan greift nach der Jugend, las ich da als Überschrift. Karten legen, pendeln, Geister schreiben. Immer mehr Jugendliche in Berlin beschäftigen sich mit dem Teufel. Ein Religionswissenschaftler hat 2200 Schüler in der Hauptstadt befragt. Ein alarmierendes Ergebnis. Über 50% der Schüler haben mit solchen okkulten, spiritistischen Phänomenen zu tun gehabt. Das ist die ganz andere Seite. Ich will immer diese Kontrastvergleiche darstellen, damit wir sehen, was heute passiert und wie wir auf der Gegenseite ins Licht hineintreten dürfen. Dann macht sich Jesus auf nach Bethanien und es heißt in Vers 17, er fand ihn schon 4 Tage lang im Grabe liegen. 4 Tage. Da ist ein Scheintod völlig ausgeschlossen. Das ist ja das dramatischste Wunder, was wir überhaupt kennen, was Jesus zu Lebzeiten vollzogen hat. Einer, der schon in Verwesung übergeht, auf den keine Wissenschaft, keine Medizin, niemand mehr einen roten Heller gesetzt hätte. Juden waren da, sie waren bei Martha und Maria, wie da so ist, man versucht zu trösten angesichts eines solchen schaurigen Endes ist in der Regel ein Trost schwer. Wir haben das erlebt vor ein paar Wochen, als der Stiefvater meiner Frau starb bei unserer Mutter, musste Gott selber trösten. Alles menschliche Trösten hilft nichts. Aber wenn Jesus kommt, wenn er, der Herr über Leben und Tod, in eine solche traurige Situation eintritt, dann kann sich vieles ändern. Wir merken aber auch, wie bei den Schwestern dieser innere Kampf sich vollzieht. Ja, warum ist denn der Herr nun nicht früher gekommen? Wärst du hier gewesen? Das sagt ja dann Martha zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Ach ja, Herr, wenn du doch um meine Situation wüsstest, wenn du doch meine Probleme kenntest, Herr, wärest du doch nur da. Fragen wir nicht auch manchmal so, im zweifelnden Sinne. Ich habe neulich mal einer Frau gesagt, die bei uns in der Bibelbesprechstunde so ihre Probleme groß darstellte. Und dann habe ich mal zurückgefragt, liebe Frau, meinen Sie, ob der Herr wohl mit Ihrem Problem auch fertig wird? Da musste sie auf einmal lachen. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht, sagt sein Liederdichter. Aber ich weiß, wenn wir so drinstecken und der Feind außerdem noch eine solche Not mehrfach, das ist ein psychisches Problem, wie ein Riesenberg vor uns stellt, da brauchst eine Begegnung mit dem Herrn. Sie sagt dann, ich weiß, dass dir Gott geben wird, so viel du auch von Gott erbittest. Es ist ein Wissen da, das ist schon gewaltig, aber das Wissen ist noch nicht zu einem allerletzten Vertrauen ausgereift. Wir wissen viel. Wie hat mal ein Norweger gesagt, ach, in puncto Glauben ist das hier die dummste Teil von das ganze Körper. Einige kennen den Spruch, ich gebrauche ihn immer wieder, weil er so drastisch ist. Stimmt. Mit unserem Verstand, wenn sich da die Denkmühle in Bewegung setzt, können wir das letzte Entscheidende nicht erfassen. Es muss Offenbarung sein. Jesus sagt dann, dein Bruder wird auferstehen. Und schon ist die Martha wieder einen Schritt weiter. Ja, am jüngsten Tag, wie es Luther übersetzt hat. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage, so sagt die konkordante Übersetzung. Schieben wir nicht vieles, was Gott jetzt tun möchte, auch im vermeintlichen Glauben vor uns her? Das ist hier die Problematik. Ja, wenn wir mal drüben sind, Gott möchte jetzt hier schon angelthaft vieles in unser Leben hineinlegen. Der Auferstandene möchte jetzt uns schon begegnen. Aber es ist eine Spannung, das darf ich Ihnen hier auch sagen. Jetzt schon, aber noch nicht. Und wer diese Spannung auflösen will, der gerät irgendwo in Schleudern. Ich darf das mal an diesem Punkt präzisieren. Es gibt einige, die Zustände des kommenden Friedensreiches oder der nur Herrlichkeit in die Jetztzeit hineinprojizieren wollen. Das sind schwärmerische Bewegungen. Die das Leiden, das Kreuz umgehen und nicht wissen, dass über Kreuz erst Auferstehung kommt. Das andere ist, dass man weit hinter dem zurückbleibt, was Gott jetzt schon möchte. Und dann ist das das Armsündertum. Ein falsches Betteln, Herr gib, Herr schenk, ohne dass man weiß, was in Christus da ist. Diese beiden Spannungsmomente, die müssen wir erkennen und göttlich laufen. Jetzt schon, wir haben das Evangelium, wir sind mit Christus schon. Jetzt, gekreuzigt, begraben, auferweckt. Können Sie das fassen? Dass Sie jetzt zwar hier sitzen, aber dort droben in Christus schon. Weil die meisten das nicht fassen können, gehen sie ständig auf vordergründige Dinge ein. Und wir werden noch sehen, was hier das Entscheidende ist. Ist denn dieser Lazarus, das war ja das gewaltigste Wunder, ist er noch einmal gestorben? Ja. Also muss es doch noch mehr geben. Die größeren Wunder sind nicht die, die sich an unserem Körper vollziehen, sondern im Innersten. Das dürfen wir an dieser Stelle schon erkennen. Dann sagt Jesus zu ihr, das ist für mich das gewaltige Wort. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er sterben sollte, wird leben. Und jeder, der da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann heißt es eigentlich für diesen Äon. Und das ist ein Zeitabschnitt. Luther hat ja immer übersetzt Ewigkeit. Das ist ein Begriff, den müssen wir differenziert sehen. Für diesen Zeitraum, dieses Zeitalter, manchmal sagt auch Luther Weltzeit. Das sind große heilsgeschichtliche Epochen, die man mit Äon hier entsprechend gleichsetzen kann. Und dann fragt Jesus, glaubst du das? Darf ich mal fragen, glauben wir, dass Jesus nicht nur auferstanden ist, sondern er die Auferstehung und das Leben ist? Weiterer Schritt, glauben Sie das, dass dieser Jesus Christus in Ihnen lebt? Stellen Sie mir vor, was das für eine revolutionäre Erfahrung ist. Das Geheimnis Christus in uns, der Auferstandene in uns, das ist die Lösung letztlich aller Probleme. Es gibt ja mehrere Ich-Bin-Aussagen Jesu. Für mich ist dies der Höhepunkt der Aussagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also kein biologisches Leben, sondern das Leben Gottes. Ich habe einmal, als ich im Religionsseminar bei meinem Fachleiter war. Ich habe immer die einzelnen Fachgruppen ja auch als zuständiger, Verantwortlicher mit besucht. Und mein Fachleiter, der war ein lieber Mensch, didaktisch, methodisch hervorragend, qualifiziert. Aber er sagte, ich bin Theologie geschädigt. Sein Vater war Pfarrer, die Mutter ging in die Gemeinschaft. Scheint, hat eine ganz enge gesetzliche Erziehung genossen. Die Schwiegermutter kam aus einer freien Gemeinde. Er wusste also um das, auch was ich vertrat. Und wir haben oft miteinander gesprochen. Dann habe ich aber den Referendaren mal gesagt, hier gibt es nur die beiden Alternativen. Wenn Jesus sagt, ich bin, was sagt er denn noch? Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Licht der Welt, das Brot und so viele herrliche Aussagen. Entweder ist der, der sowas sagt, der größte Scharlatan und Betrüger. Dann können wir unser Christsein sowieso lassen. Ne? Aber wenn das stimmt, müssen wir eine Konsequenz daraus ziehen. Es gibt nur diese Alternativen. Aber was wird denn heute verkündigt? Die Auferweckung Jesu? Ach, da lese ich in einer religionspädagogischen Zeitschrift und ich habe mich ständig damit auseinandersetzen müssen. Für uns ist Jesu Leiden, Sterben, Auferstehen genau dasselbe, als wenn wir sagen, Albert Schweitzer lebt heute unter uns mit seinen Worten und seinen Werken. Punktum. Ja. Viele glauben das, die historisch kritisch an das Wort herangehen oder von Bultmann geprägt sind, Entmythologisierung, Sie kennen einige dieser Schlagworte. Schaurig ist es. Keine Religion hat einen Religionsstifter, der sowas behaupten kann. Da liegt der Mohammed und dann wandern und pilgern die armen Moslems dahin nach Mekka. Unser Herr lebt. Zwar soll die Legende auch angeblich bezeugt haben, dass dieser Prophet von Jerusalem aus gen Himmel gefahren ist. Alles Verführung. Wir haben den einzigen, der Gott repräsentiert, der nicht nur über das Wort geredet hat, sondern der selbst das Wort Gottes ist. Der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist die Frage, liebe Brüder und Schwestern, glaubst du das? Nicht hier allein, sondern im Herzen wird das bewegt. Aber ich möchte Ihnen das so nahelegen, ich kann es nur bezeugen. Im Glauben fassen müssen Sie das selbst. Und wenn der Herr sich uns offenbart, dann offenbart er sich als dieser Herr und er wird auch diesen Beweis antreten und wird das, was er gesagt hat, auch in unserem Leben erfüllen. Aber es kommt ein menschliches hinzu. Ehe wir das wirklich fassen, geht es oft in diese Todessituation hinein. Paulus hat das in seinem Leben immer wieder erfahren müssen. In 2. Korinther Kapitel 1 beschreibt er eine Situation, wo er am Leben verzweifelte. Aber dann steht kein Punkt, sondern damit wir unser Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen. Gott will nicht, dass wir in den Situationen leiden, nöten, kaputt gehen. Das sagt der Feind, der Zweifel sät. Und dann kommt die Sorge und die Furcht. Der oder unsere eigenen Gedanken wollen uns das suggerieren. Nein, hier heißt es auch mal bewusst im Namen Jesu Front zu machen gegenüber diesen feurigen Pfeilen des Bösewichts. Wo schießt er die denn zuerst hin? In unsere Gedankenwelt. Und dann wird das Gefühl mit einbezogen und dann kommen wir in eine Situation, wo wir uns nicht selbst herausmanövrieren können. Aber Gott sei Dank, auch das habe ich erfahren, dann greift der Auferstandene selber ein. Glaubst du das? Es gibt dann noch einige wunderbare Aussagen, nachdem die Schwestern ja bekundet haben, ja Herr, wir glauben, ich glaube, dann ist Jesus ans Grab geführt worden und wird mit einer kosmischen Realität konfrontiert. Der Tod ist der Sünde Sold, die Bezahlung dafür. Aber wir haben schon gehört in diesen Tagen, freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wir haben einen auferstandenen Herrn. Das wird in 1. Korinther 15 von Paulus bezeugt. Wir haben einen auferstandenen Herrn. Das muss uns deutlich werden. Und ich will es nochmal an einem Gegenbeispiel klar machen. Eine Referendarin hat in der österlichen Zeit die Emmaus-Geschichte behandelt. Sie kennen die Geschichte, wo die beiden Jünger traurig nach Emmaus gehen. Ach, der Herr ist gekreuzigt worden, alles aus. Traurig, depressiv, keine Hoffnung mehr. Und dann begegnet ja der auferstandene Herr diesen beiden Brüdern, diesen Jüngern. Diese Geschichte behandelt eine Referendarin im Unterricht und präsentiert einen Text. Da war ich als Einziger wahrscheinlich hellhörig, denn ich kannte ja diese Geschichte. Da erschien irgendjemand, nicht der auferstandene Herr, irgendeine Person. Und in der ganzen Unterrichtsstunde blieb völlig unklar, wer jener Begleiter war. Können Sie gar nicht fassen. Ne? Und gerade mein Fachlehrer für Theologie, der zugleich auch der zuständige Ausbilder für Deutsch war, den konnte ich an der Stelle hinterher mal festnageln. Denn er hat immer wieder gesagt, im Bereich von Textinterpretation, wir müssen noch mal fragen, was da steht. Dann hat der Schulleiter uns Bibeln besorgt. Es waren nur katholische Übersetzungen da, aber da steht ja nichts anderes drin. Und dann haben wir erstmal der Prüfungsausschuss Bibelarbeit betrieben. Und ich habe dann klar bezeugt, hier steht etwas anderes. Wir haben hinterher die Referendarin noch dazu gefragt. Ist immer eine peinliche Situation, wenn die Studenten von der Uni kommen, nichts anderes gehört haben. Und wenn sie sich mit so einem herrlichen Text auseinandersetzen sollen und kennen den Auferstanden nicht, man muss barmherzig sein. Ich habe auch nie den Glauben der Referendare beurteilt, sondern das, was von ihrer Position aus als didaktisch-methodische Konsequenz zu erwarten war. Aber eigenartig, das einzige Mal, und ich habe hunderte von zweiten Staatsprüfungen im Verlauf meiner Dienstzeit mitgemacht, die konnte nachher zum mündlichen Teil, das war der dritte Teil der Prüfung, nicht mehr antreten. Zufall, wenn jemand, der die Auferstehung leugnet, dann selber auch körperlich mal so attackiert wird. Nur in dieser Situation so. Wir mussten ein paar Tage später die Prüfung neu ansetzen. Für mich war das ein Beispiel dafür, wer nicht glaubt. Der kommt allerdings auch in Schwierigkeiten hinein, die er sich selbst zuzuschreiben hat. Bitte, ich will noch mal sagen, es gibt Schwierigkeiten und Probleme, die ganz anderer Art sind. Aber wir müssen differenzieren. Nun, wir kennen den Ausgang der Geschichte. Es ist etwas Wunderbares, dass der Herr das, was er verkündigt hat, nun nachher auch realisieren kann. Er muss nochmal sagen in Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Herrlichkeit erleben wir immer da, wo menschlich alles unmöglich ist. Wir möchten glauben, wenn wir noch einen Ausweg haben. Wotschmani, der bekannte chinesische Christ, der 20 Jahre inhaftiert war, hat einmal Folgendes gesagt. Es ist immer gut für den Glauben, wenn wir vor uns das Rote Meer, hinter uns die Feinde und zu beiden Seiten noch die Berge haben. Tja, ist das immer gut? Nur für den Glauben. Ich weiß, das habe ich mal hier an dieser Stelle auch weitergegeben und musste dann selbst das durchleben, durchsterben, habe aber dann die Wahrheit dieses Wortes erfahren. Oder lassen Sie mich es nochmal sagen. Diese Herrlichkeit erleben wir nicht, wenn wir nicht auch in Todessituationen kommen möchten. Ich zitiere gern den Ausspruch eines kleinen Kindes. Das hat mal gesagt, ich möchte gern ungesterbt in den Himmel kommen. Möchten wir eigentlich auch, nicht? Lieber überkleidet werden. Ungesterbt möchte ich in den Himmel kommen. Aber das geht nicht. Kreuz ist immer die Voraussetzung für Auferweckung. Und dann stellt sich der Jesus hin, Vers 41, er dankt, Vater, du hast mich erhört, damit sie glauben. Bevor das Wunder geschah, dankt der Herr Jesus. Das kann einer nur im Glauben. Danken Sie, allen Schwierigkeiten zum Trotz? Wenn Sie die Riesenberge sehen, vor sich das Rote Meer, die Feinde dahinter, kein Ausweg mehr? Wenn Sie dann anfangen, die Ehre geben, aber ihm überlassen, wie das ausgeht, wird er immer um seines Namens willen seine Herrlichkeit kund werden lassen. Nehmen Sie so ein Wort. Wenn wir natürlich unsere Ehre im Kopf haben und Gott vorschreiben wollen, wie er handeln soll, gibt es viel Enttäuschung. Und Lazarus kam heraus, gebunden an Händen und Füßen. Dann musste der Herr ja hier in diesem Zusammenhang auch die Mithilfe der anderen gebrauchen. Was war Voraussetzung? Erstens, der Stein musste weggerollt werden. Manche erwarten auch noch in schwärmerischer, falscher Weise, dass der Herr den Stein, den wir selber wegräumen müssen oder andere wegräumen, wegräumen. Falsche Aktivitäten, falsche Passivitäten können in große Schwierigkeiten führen. Es gibt Dinge, die haben wir ganz nüchtern anzugehen. Räum den Stein da erstmal weg. Den hätte der Jesus ja auch durch ein Wunder beseitigen können. Nein. Und zweitens, wer musste dann den Lazarus von den Grabtüchern lösen? Das haben auch andere gemacht. Es gibt Dinge, die haben wir zu tun, aber das Entscheidende können wir nicht tun. Was können wir nicht tun? Einen Toten lebendig machen. Aber was so an Grabtüchern auch bei uns noch da ist, von dem adamitischen Wesen, da heißt es, leget ab. Und dann gerät die ganze fromme Welt in Staunen. Die eine Konsequenz ist, dass einige hasserfüllt sind und wollen Jesus umbringen. Und viele glaubten, um des Wunders willen, aber primär um des Herrn willen, weil er seine Herrlichkeit kundtat. Ich bringe jetzt nochmal einige Kernmerksätze und möchte dann doch in dem letzten Teil mal prophetisch aufzeigen, wie dieser Modellfall, Lazarus auferweckt, für viele Auferweckungen steht. Zusammenfassung dessen, was wir hier anhand dieser Geschichte erlebt haben. Erstens, auch Geliebte Jesu können krank werden, in große Nöte kommen. Zweitens, aber die Glaubenden wenden sich zuerst an Jesus. Dieser scheint zunächst sich gar nicht um die Not zu kümmern, er wartet. Warum? Damit wir Geduld und Vertrauen lernen. Mir hat mein Schüler gesagt, Herr Heinemann, ich habe gebetet, es hat nicht funktioniert. Da habe ich ihm gesagt, ja, soll das so funktionieren? Ich drücke auf den Knopf und dann muss das Ergebnis herauskommen. Gott wartet oft. Je herrlicher die Ziele, habe ich gesagt, umso länger müssen wir oft warten. Denken wir mal an Israel. Dann, Jesus ist völlig vom Vater abhängig. Das ist für mich in dieser Geschichte eins der lehrhaftesten Beispiele. Wir sind immer auf die Not des anderen fixiert und möchten sofort helfen. Und manchmal nehmen wir einem anderen etwas ab, wo Gott noch pädagogisch wirken will. Haben Sie schon mal erlebt, wenn Sie für Menschen beten, die ungläubig sind, dass der in große Schwierigkeiten kommt? Dann nehmen Sie die Schwierigkeiten ja nicht weg. Sondern Gott will in den Schwierigkeiten göttliche Lösungen anbieten. Die sind immer besser als unsere Vordergründigen. Das kapieren wir so schlecht. Gott will also zu einem totalen Vertrauen erziehen. Und das geschieht immer nur durch Anfechtungen, durch Nöte und Probleme. Ja, wenn es uns nur gut geht, dann können wir leicht über den Glauben reden, nicht? Aber wenn man drin steckt, ist das alles anders. Und darum müssen und brauchen wir solche Erfahrungen, die in unserem Leben uns den Durchblick geben. Nochmal, je größer die Probe, Schwierigkeit, desto herrlicher das Ergebnis. Und halten Sie fest, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und jetzt, nach Pfingsten, dürfen wir sagen, dass der Paraklet, der Jesus Christus vertritt, in uns lebt. Die Auferweckung dient der Verherrlichung Jesu und des Vaters. Und dadurch kommen auch Menschen zum Glauben. So, nun in dem letzten Teil.
Diese Auferweckung ist ein Typus für die verschiedenen Auferweckungen. Und ich denke, dass wir das doch auch nochmal mit bedenken sollten. Denn hier ist eine Stätte, wo auch heilsgeschichtlich gedacht wird, wo auch prophetische Perspektiven aufgezeigt werden. Und ich möchte das im Hinblick auf diese Thematik auch tun. Denn wir können von Zweifel, Sorge und Furcht im Tiefsten nur befreit werden, wenn wir die letzten Ziele Gottes kennen. Wenn wir auch wissen, dass Tod nie das Letzte ist, dass Tod zwar ein Gericht ist, aber es gibt kein Gericht ohne Heil und kein Heil ohne Gericht. Das erste, geistlich-geistlich, im übertragenen Sinne. Jesus ist als Sohn Gottes der Herr über den Tod. Und gewissermaßen war das eine Generalprobe. Ich denke, dass selbst auch unser Herr hier wusste, denn der Vater hat ja durch ihn gewirkt, wenn ich den gleichen Weg gehe, am Kreuz hänge, und das war der größte Glaubensschritt, den je ein Mensch machte, sich in den Rachen Satans, der Hölle und des Todes zu begeben. Das war ein Glaubensschritt. Jesus hat sich nicht selbst auferweckt, sondern er wurde auferweckt und konnte darum auferstehen. Das sind Ursache und Wirkung. Hier wurde deutlich, Jesus Christus ist göttlich legitimiert. Der Fall Lazarus ist sogar im weiteren Sinne ein Fall Jesus. Durch seinen Tod erlebte er die Auferweckung. Und Lazarus ist unser Fall. Ich habe bereits über Römer 8, 1 bis 4 gesprochen. Hier geht es um das größere Wunder. Krankenheilung, ich darf noch mal sein, habe ich erlebt und erfahren, können sein. Aber wenn der Betreffende, der geheilt ist, wie von den 10, da kamen leider 9 nicht zu Jesus zurück. Ich habe das früher mal in der Grundschule behandelt und da sagten die so treffend, ja, nur ein einziger hat wirklich geglaubt. Der ist auch innerlich heil geworden. Darum ist entscheidend, dass wir erkennen, dass wir wiedergeboren sind nach 1. Petrus 1, Vers 3 durch die Auferweckung Jesu aus den Toten. Das ist die Grundlage. Nicht dadurch, dass wir nun eifrig ringen, fasten, beten, kommen wir in das Leben hinein, sondern weil Christus gestorben ist für uns, haben wir sein Leben und in der Auferweckung wurde das göttlich legitimiert. Und wir sind mit diesem Christus bereits auferweckt, wenn wir ein neues Leben aus Gott haben. Darf ich mal fragen, wissen Sie das? Können Sie sagen, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder, ja Söhne Gottes sind? Ich bin gewiss, sagt Johannes im 1. Johannesbrief im 5. Kapitel, immer wieder, wir wissen, eudame im Griechischen, das ist, wir wissen es fest. Wer vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ist, kommt nicht mehr in das letzte Gericht vor dem weißen Thron. Etwas Wunderbares. Wer sich hier durchlichten, durchrichten lässt, kommt nicht mehr in das Gericht. Um diese Wahrheiten muss es doch gehen, heute, auch in der Verkündigung. Und nicht um ein bedürfnisorientiertes Evangelium. Ist doch klar. Da kommen die Massen, wenn sie nicht geistlich sind, wo ihnen versprochen wird, du brauchst nicht arm und krank sein. Aber wenn es um die Botschaft geht, du musst sterben, deinem alten Menschen. Wie war denn das zur Zeit Jesu? Als er Zeichen und Wunder tat, folgten ihm die Massen. Und wie war es am Kreuz? Waren die auch noch da? Nein. Und Paulus, ein Typus für die Gemeinde, was musste er sagen? Die in der Provinz Asia haben mich alle verlassen. Und im Gericht in Rom, wer stand ihm bei? Waren das alle die, die mal Zeichen und Wunder erlebt hatten? Er stand allein. Liebe Brüder und Schwestern, lassen wir uns nicht irritieren. Das Ende dieses Zeitalters wird nicht anders sein. Die Massen, die nur Zeichen und Wunder wollen, werden verführt. 2. Thessalonicher 2, denn der Antichrist wird große Zeichen und Wunder tun. Nur wer bereit ist, den Kreuzesweg zu gehen, nur wer sich hier helfen lässt am Wurzelproblem, dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist, wie er aber in Christus Auferstehungsleben hat, der kommt hindurch. Darum ist das wichtig, dass wir die geistliche Linie verfolgen. Dann dürfen wir allerdings Folgendes wissen. Die Gemeinde, die Herauswahl vor Grundlegung der Welt, darüber spricht Paulus in Epheser 1, ist eine Erstlingsschar, die hier zu neuem Leben gezeugt ist und unauflösliches Leben hat. Ich sage nochmal, Lazarus musste wieder sterben. Wenngleich wir sehen wollen, dass auch als Jesus aus dem Tode auferweckt war, eine Erstlingsschar aus dem alten Bunde mit auferweckt wurde, in wunderbarer Weise. Die haben so einen Zwischenleib bekommen und erschienen ja vielen dort. Das war die erste Frucht des Leidens und Sterbens, dass schon eine Erstlingsschar aus dem Tode herausgeholt wurde. Aber wir, die wir unauflösliches Leben haben, dürfen nun auf folgendes Ziel hin leben und glauben. Nach 1. Thessalonicher 4, ich habe schon erwähnt, 1. Korinther 15, wird Jesus Christus wiederkommen, damit Haupt und Glieder vereinigt werden, damit der Fülle Christus in Erscheinung tritt. Es ist nicht so, wie immer wieder verkündigt wird, auch im Apostolikum, von dann er kommen wird, heißt es da, zu richten die Lebendigen und die Toten. Da wird alles in einen Topf geworfen. Nein, die Erstlingsschar, die zuerst Herausgerufenen, haben ein Vorzugsrecht. Wir sind Vorgezogene, nicht im menschlichen Sinne. Paulus spricht in 2. Thessalonicher 2 davon. Wir sind insofern vorgezogen, als dann, wenn Jesus wiederkommt, die in Christus entschlafen sind, werden dann jenen Posaunenruf hören und die Stimme Gottes werden in verwandelter Weise dann mit dem Haupt vereinigt sein. Da steht auch in 1. Korinther 15, 52, wir werden verwandelt werden, wir werden Auferweckte sein. Oder Johannes sagt es in 1. Johannes 3, Vers 2, wir werden ihn sehen, wie er ist. Und in Kolosser 3, Vers 4 heißt es, wir werden mit ihm geoffenbart. Dann wird dein Innerstes, mein Innerstes offenbar werden. Da können wir dann uns nicht mehr täuschen. Aber der Grund ist gelegt in Christus. Wir dürfen uns freuen auf das Ziel. Nun steht, ich will es auch noch erwähnen, in Philipper 3, Vers 11, ein Ausdruck im Griechischen ex anastasis. Herausauferstehung. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Ich habe mal ein Büchlein gelesen, wo ein Schweizer geforscht hat bei ganzgläubigen Leuten und will festgestellt haben, da waren etliche Särge leer. Bruder Heller hat auch von sich gesagt, mein Leib bleibt nur 3 Tage da. Nun, Paulus sagt es nicht, dass ich das schon, diese Ex-Anastasis, ergriffen hätte. Er jagt ihm nach, Voraussetzung, dass er seinem Tode ähnlich wird. Hier geht es nicht um Lohn und Verdienst. Bitte, wer das fassen kann, fasse es. Ich darf jedenfalls wissen, ich bin mit ihm gekreuzigt, begraben, auferweckt. Ich freue mich darauf, dass ich Leben in Gott habe, unauflösliches Leben, und möchte mit Paulus auch sagen, wie er es ja auch in dem Philipperbrief zum Ausdruck gebracht hat, dass er, wenn er hier schon in ihm ist, dann bei ihm sein werden darf in der Herrlichkeit. Etwas Wunderbares, dass wir diese lebendige Hoffnung haben. Dann wird es eine Erstlingsschar aus Israel geben, die auch aus dem Todeszustand herausgeholt wird. Ich erinnere nochmal an Hesekiel Kapitel 37, kurz etwas zu Israel. Was wir jetzt erleben, ist ein anfangs erfüllt werden der Prophezeiungen, dass die Totengebeine zusammenrücken. Denn Israel muss wieder ins Land der Väter. Wenn wir erlebt haben im letzten Jahr, wie 300.000 Juden etwa aus der Ex-UdSSR rausgekommen sind, dann in einer Nebel- und Nachtaktion etwa 17.000 äthiopische Juden. Bruder Kühl hat erzählt, wie er dort in Israel war, am Flughafen dort stand und miterlebt hat, wie die Juden wieder ins Land der Väter zurückkehrten. Deutsche Christen haben Charterflüge bezahlt und er war einer derer, die die Gelder dorthin vermittelt haben. Das ist der Anfang. Wir brauchen uns auch noch nicht darüber zu wundern, dass in Israel auch noch Politik mit Gewalt betrieben wird. Denn noch sind diese Totengebeine nicht vollständig zusammengerückt. Noch sind da nicht Fleisch und Sehnen und schon gar nicht ist der Geist hineingefahren. Das kommt erst, wenn Israel als Nation Buße erlebt. Auch da ein Überrest in der großen Bedrängnis nach Sacharja 14. Da steht leider, und ich kann es nicht wie manche sehen, dass noch einmal Israel durch die Feinde ringsum bedroht wird, Jerusalem zu einem Teil eingenommen wird, dann steht da, dass geplündert wird und die Weiber geschändet werden. Ich würde ja wünschen, das wäre im Holocaust alles abgetan. Aber in dem Zusammenhang steht, dass dann der Herr kommen wird zum Ölberg. Das, was in Apostelgeschichte 1 ja der scheidende Herr den Jüngern hinterließ, durch den Engel, so wie ihr ihn habt auffahren sehen, wird er wiederkommen. Das trifft Israel. Das Kommen, das muss ich nochmal sagen, des Herrn zu seiner Gemeinde. Begegnungsort in der Luft, nicht auf dem Ölberg, ist ein anderes. Wir sind Vorgezogene. Zu Israel ist das Nächste, da kommt er mit seinen Heiligen. Ich denke, ich bin mit dabei, weil der Fülle Christus kommt, nicht nur das Haupt, sondern Haupt und Glieder. Wer das fassen kann, befassen Sie sich mal mit dem prophetischen Wort. Eine erste Hinschau aus Israel, 144.000, durch die Erweckung seitens der zwei Zeugen wird eine Schar sein, die auch eine wunderbare Entrückung erlebt. Dieser Mann Bar-Sohn da ist nicht Jesus, ist auch nicht eine Auswahl aus den Nationen, so wie ich sehe, denn die Offenbarung hat es immer mit der Zurechtbringung Israels zu tun und mit den Gerichten an den Nationen. In Verbindung damit für Israel eine erste Auferstehung und die übrigen Toten, was sagt die Offenbarung, wurden nicht lebendig, bis 1000 Jahre um war. Die befinden sich in einem Wartezustand, wie bei einer Gerichtsverhandlung. Das eigentliche Gericht ist noch nicht geschehen. Und zu diesem Gericht vor dem Weißen Thron werden nachher alle Toten gerufen, lebendig gemacht und müssen erscheinen vor dem Richter. Bücher wurden aufgetan und wessen Name nicht in dem einen Buch geschrieben gefunden war, in dem Buch des Lebens, die müssen dann den zweiten Tod erleiden. Merken Sie, wie wichtig das Problem Sünde und Tod, dieses zu lösen für uns ist? Wenn wir vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind, haben wir mit diesem letzten Gericht im passiven Sinne nichts mehr zu tun. Wir brauchen hier zur Überwindung von Zweifel, falschen Sorgen und auch Furcht, brauchen wir diesen Durchblick. Ich darf noch sagen, in einer Klammer, darüber kann ich aber jetzt nicht sprechen, dass auch die Entrückten, die Gemeinde Jesu Christi, vor dem Preisgericht, dem Richterstuhl, griechisch steht da Bema, das ist also nicht der weiße Thron, offenbar werden müssen. Da wird offenbar, ob wir Holz, Heu, Stoppeln auf dem Grund aufgebaut haben oder Gold, Silber und Edelsteine. Letzteres wird im Feuer ja nur bewährt, das andere verbrennt. Was wir aufbauen, im eigenen tun, wird noch einmal ins Licht gestellt. Ich bin dankbar, dass einmal letzte Gerechtigkeit da geübt wird. Wenn das Meer die Toten hergeben, das Meer die Toten hergibt, wenn alle Toten dort erscheinen, groß oder klein, und dann wird göttliche Gerechtigkeit durch diesen Richter praktiziert. Alles, was hier vertuscht worden ist, kommt mal ans Licht. Und darum sollten wir ins Licht hineintreten, damit wir eine lebendige Hoffnung haben und nicht im falschen Sinne hier kompensieren. Aber wunderbar, In 1. Korinther 15, Vers 26 heißt es auch noch, der letzte Feind, und wer ist das? Ist der Tod. Der letzte, also auch der zweite Tod, wird abgetan. Freuen Sie sich darüber? Oder kriegen Sie einen Schrecken? Mein Gott, der den Tod überwunden hat, wird auch den letzten Feind aufheben. Das Geheimnis ist nur dem Apostel Paulus geoffenbart worden. Johannes, als einer von den Zwölfen für Israel, hat die vorletzten Schritte gesehen, obwohl er auch in Kapitel 5 beschreibt, wie dort vor dem Thron die ganze Kreatur ihn schon verherrlicht. Das sind wunderbare Geheimnisse, die fast aber nur, wer das eigentliche Todesproblem durch den Überwinder gelöst hat, wenn sie ihr Ich-Problem nicht gelöst haben, das Geheimnis Christus in uns nicht erfasst haben, werden sie diese letzten Fragen, das Geheimnis Gottes, das Geheimnis des Willens auch nicht erfassen können. Da war eine Wortmeldung.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden
habe. Ich will Ihnen mal eine andere. Die gängigste Lehre ist, die einen ewig in der Hölle und die anderen ewig im Himmel. Ne? Das wird gelehrt. Ich darf Ihnen mal vielleicht drei Bibelstellen nennen und dann mögen Sie selber entscheiden. Siehe, ich mache alles neu. Da hat mal ein Bruder gesagt, der stritt sich nicht mit einem anderen über die Frage, können Sie das glauben? Ja. Und dann hat er ihm gesagt, wen Sie ausgrenzen wollen, was Gott nicht neu macht, das ist dann Ihr Problem. Verstehen Sie das? Eine Weisheit. Zweitens, wenn Gott sein wird, alles in allen, steht da, kennen Sie den Korintherbrief da, nicht? 1. Korinther 15. Ja, was ist denn das? Da steht ja nicht in ein paar Gläubigen nur, nicht? In allen. Und in bedeutet nicht nur par distance. Noch eine Stelle. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches die Sünde einiger Gläubigen trägt. Ja? Steht das da? Nein. Dieser selbe Paulus sagt, ich müsste jetzt mal nachgucken, vielleicht kann mir schnell jemand helfen, wo es steht, im ersten Johannesbrief, dass er die Sühnung ist für unsere Sünden. Und dann, nicht nur aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Es sind Schriftstellen. Und wenn nach Römer 8, noch eine Stelle, die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne Gottes offenbar werden sollen, die ganze Schöpfung, dann ist für mich ganz, ganz hundertprozentig. Es gibt noch eine Fülle von Stellen. Wer sich mit dieser Frage befassen will, Heinz Schumacher hat da oben ein Büchlein geschrieben zu diesem ganzen Problem, wie Gott einmal das Ziel sieht. Oder darf ich mal fragen, könnten Sie glauben, dass der Herr wirklich gesiegt hat am Kreuz, wenn die Milliarden Menschen, denn es ist doch höchstens 1% der Menschen, die wirklich glauben, ja, wenn die auf Dauer in dem zweiten Tod bleiben müssten? Nein. Und Gott ist ein Gott der Liebe. Wie heißt in 1. Korinther 15, der das Böse auf ewig zurechnet, der rechnet das Böse nicht zu. Wir tun das. Also das ist ein wunderbares Geheimnis. Ich kann es nur bezeugen, wenn Sie es nicht fassen können, lassen Sie es mal stehen, kämpfen Sie bloß nicht dagegen. Es könnte Ihnen mal zum Schaden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, und das werde ich morgen nochmal sagen, die Liebe Gottes treibt alle Furcht aus und löst im Grunde alle Probleme. Aber nicht ohne Wahrheit und bitte auch nicht ohne Gerichte. Der Bruder Heller, und damit schließe ich, hat mal gesagt, halte mal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze. Dann merkst du schon ein bisschen vom Feuergericht, ne? Und das Gericht, zweiter Tod, Feuergericht, ist nicht zu bagatellisieren. Das ist da. Aber unser großer Gott weiß durch Gericht, wird er auch zum Heil führen. Wir sind die einzige Körperschaft, die hier in Gnaden Ja sagen dürfen, die sich hier durchrichten, durchlichten lassen. Und schon bei Israel geht es leider über viel äußeres Gericht, bis sie ihn sehen, in den sie gestochen haben. Dann gibt's ein Wehklagen, ein Jammern, dann beginnt ja Gott Nationenbuße mit Israel. Und die Menschen, die jetzt schon so lange im Wartezustand sind, drüben, das sind schmerzhafte Prozesse. Aber wir dürfen wissen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer das glauben kann, der weiß, er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und wird den Tod nicht mehr schmecken. Das ist die Lösung der Probleme von Zweifel, Sorge und Furcht. Ich habe einmal so an dieser Geschichte das aufzeigen wollen. Amen.
Vielleicht darf man hier noch einen Satz dazu sagen. Der Teufel wird ja in den feurigen Pfuhl geworfen. Und da wird er nicht als Teufel wieder rauskommen, sondern da wird das Gericht, wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber sicherlich sehr lange. Der Teufel wird nicht als Teufel selig, sondern der Teufel wird als zurechtgebracht selig. Und darüber dürfen wir uns freuen. Ihr Lieben, glaubst du das? So wurde hier gesagt von den beiden Schwestern. Und das Zeugnis des Bruders wurde dazu genannt, euch geschehe nach eurem Glauben. Was nehmen wir jetzt aus dem gehörten Wort mit, glaubend mit in unser Leben? Glaubst du das? Wir wollen beten. Ja, lieber Vater, habe du Dank, dass du als der Allmächtige über jedem einzelnen Leben stehst und dass du über der ganzen Menschheit stehst und dass diese Menschheit deine Schöpfung ist. Und du hast diese Schöpfung mit einer Freiwilligkeit der Entscheidung ausgerüstet und hast es in Kauf genommen, dass diese deine Schöpfung sich gegen dich entscheidet. Und jetzt hast du ein Erlösungswerk ins Leben gerufen, in voller Übereinstimmung mit dir, Herr Jesus. Und du bist in den Riss getreten. Und du hast eine Versöhnung gestiftet, dass dieses Verhältnis mit dem Vater wiederhergestellt ist. Du hast das Lösegeld für uns, für mich bezahlt. Ich bin ein Losgekaufter. Dafür können wir immer und immer wieder nur danken. Und Herr, nun geht es darum, dass wir als die Losgekauften auch unseren Weg gehen. Hab Dank, unser Weg hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist, wir werden dich einmal sehen. Und dieses Sehen wird letzte verwandelnde Kraft auslösen. Wir werden sein wie du. Menschlich unvorstellbar. Und doch, es sagt dein Wort, wir werden sein wie du. Herr, das darf uns freudig erheben, freudig dem entgegensehen, was auf uns zukommt. Ja, so dürfen wir Zweifel hinter uns lassen, so dürfen wir Sorge hinter uns lassen. Wir dürfen unseren Blick auf dich richten. Herr Jesus, habe du Dank. Amen.